Studio Intakt, der Business- und Live-Podcast für Profimusiker mit Kirsten Peters. Inspirierende Tipps und Impulse rund um dein Selbstmanagement und deine Persönlichkeitsentwicklung.
Herzlich willkommen im Studio Intakt. Kennst du die Redensart, na du bist ja eine Marke? Soweit ich weiß, bekommen das Menschen zu hören, die vielleicht etwas außergewöhnlich sind oder die sich irgendwie bemerkenswert verhalten. Menschen also, die Eigenschaften mit einem hohen Wiedererkennungswert haben. Und meistens schwingt darin auch etwas Anerkennung oder sogar Bewunderung mit. Eine Marke ist also sowas wie ein Originalitätsversprechen. Und oft steht sie auch für eine gleichbleibend hohe Qualität. Jedenfalls heben sich Markenartikel von anderen ähnlichen Produkten ab. Jetzt fragst du dich vielleicht, was das mit dir als Musikerin oder Musiker zu tun hat. Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Tim Bartholomäus eingeladen. Tim ist Fachmann für Markenstrategie und berät Kulturinstitutionen und Ensembles wie zuletzt etwa das Deutsche Symphonieorchester Berlin oder auch den RIAS Kammerchor. Und er berät natürlich auch Einzelpersonen. Wir sprechen darüber, warum Markenentwicklung für Musiker und Ensembles, die im Musikmarkt erfolgreich aktiv sein wollen, wichtig ist und welche Rolle dabei Authentizität, Werte und eine klare Strategie spielen. Ja, hi, Tim. Schön, dass du da bist hier im Studio Intakt. Freue mich sehr, dass du da bist. Wir steigen direkt ein. Ich habe eine Frage an dich. Also Musiker und Ensembles bekommen ja immer wieder zu hören, dass sie sich, wenn sie erfolgreich werden wollen, um ihre Positionierung kümmern müssen und dass es dafür notwendig ist, eine Marke zu entwickeln und eine Markenstrategie. Ja, jetzt klingt das total technisch und für manche auch wie so eine Geheimwissenschaft und ich weiß auch, dass Berufseinsteiger, aber manchmal auch die alten Hasinnen und Häsinnen und Hasen, so heißt es, dann Schnappatmung bekommen, ne? Und gleich so Alarm und Hilfe, was soll ich denn machen? Jetzt hast du ja als Markenstratege und Berater für digitale Kommunikation schon große Kulturinstitutionen beraten und soweit ich das weiß, aber auch Einzelmenschen, nehme ich mal an. Und jetzt frage ich dich, wenn ich als Sängerin mit meinem Liedbegleiter zu dir käme oder als Streichquartett, wie würdest du mir den Einstieg in die Welt der Markenentwicklung erklären?
Ich glaube, die Herausforderung mit Marken ist, dass es ein Begriff ist, den viele assoziativ in einem betriebswirtschaftlichen Kontext sehen. Also sprich, das ist was, was um Verkaufen geht, um sich verkaufen, um anbieten. Und da kommt sowas wie Coca-Cola und so weiter als große bekannte Marken. Und das ist ja eigentlich so in gewisser Weise immer ein Feld, in dem man sich als inhaltsgetriebener, künstlerisch getriebener Mensch nicht unbedingt verorten möchte, weil man sagt, so wie, okay, das sind marktwirtschaftliche Mechanismen, ich will mich da nicht positionieren. Und deswegen ist es auch so ein Fremdeln, wenn es darum geht, ich muss mich verkaufen oder ich muss eine Marke sein oder ich muss, ich muss mich irgendwelchen Erwartungen anpassen. Ich finde es tatsächlich eigentlich immer einfacher mit Einzelpersonen über Marke zu reden oder Einzelpersonen als Marke zu machen, weil man häufig Marken, man sagt ja auch Markenpersönlichkeit, auch als eine Persönlichkeit denken kann. Also sprich, wenn man Unternehmen oder Institutionen markenstrategisch berät, versucht man immer diesen Schritt zu machen, okay, stell dir vor, du bist eine Person, die, wie verhält sie sich und so weiter. Das sind so Gedankenübungen, die man machen kann für Institutionen oder Unternehmen, damit man Markenstrategie, Markenpersönlichkeit entwickelt. Wenn man mit Einzelpersonen arbeitet, mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Musikerinnen und Musikern, oder Ensembles, dann haben die ja meistens schon eine Persönlichkeit. Also das ist ja, die müssen sich gar nicht konstruieren, weil sie sind schon die Menschen, die sie sind. Und wenn man es so runterbricht, zugespitzt, ist jeder Mensch aus sich selbst heraus durch seine Individualität schon eine Marke. Und das ist, glaube ich, so eine Denkweise, die ich versuche immer so klar zu machen, dass es nicht, also Marken versucht man zu vermenschlichen, aber ein Mensch ist schon ein Mensch, den muss ich nicht vermenschlichen. Den muss ich eher zurückziehen aus so einem versuche irgendwie authentisch zu sein und versuche dich nicht irgendwie zu künsteln und irgendwie nicht du selbst zu sein. Also es ist so ein bisschen so der Ansatz, dem ich da versuche reinzugehen.
Ich helfe mir dann immer auch mit dem Wort Angebot, wenn ich es versuche zu erklären. Ja, weil man ist kein Produkt, also sozusagen das, den Begriff Marke von dem Produktgedanken zu lösen, ne? Das ist der Schlüssel dabei, oder?
Das ja, und gleichzeitig sind, also für mich sind das jetzt zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, dass eine Marke, Markenerlebnis, eine Marke irgendwie zu sehen, kann ich machen und Gedanken dazu haben, ohne es zu konsumieren. Also ich kann Vorstellungen haben zu Künstlerinnen und Künstlern, ohne sie je gesehen oder erlebt oder gehört zu haben. Einfach, ja, in gewisser Weise. Ich habe nie eine Maria Callas gesehen und werde sie auch nie sehen, aber ich habe trotzdem Verständnis dazu und kann sie nicht konsumieren im Sinne eines Produktes, was ich kaufe. Klar, ich kann Aufnahmen kaufen und so weiter, aber das Spannende an Marke ist, finde ich immer, dass es viel subtiler und weitreichender ist und nicht immer damit zu tun hat, dass eine Kaufhandlung stattfindet, sondern dass ein Bild entsteht von etwas, von jemanden in den Köpfen und ich schaffen kann, dieses Bild zielgerichtet zu meinen Zwecken zu konstruieren, zu bauen, zu gestalten. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo eine Markenstrategie ansetzt.
Ja, dann du hast ja gerade das Stichwort Zweck gesagt, ne? Und ich weiß, dass der Gedanke, sich damit auseinanderzusetzen, welches Ziel man eigentlich verfolgt, ne? Also was ist denn das Ziel meines Marketings? Wie will ich in den Markt gehen? Wen möchte ich erreichen, ne? Das sind ja schon mal so genuine Ziele, die man hat. Man möchte ja seine Musik einem Publikum vorstellen können. Man möchte sie hörbar machen, CDs kaufbar, also erstehbar machen oder runterladbar. Das ist ja das Ziel, was dahinter steckt, ne? Oder, weiß ich nicht, auch Festivals von sich zu überzeugen, ne? Und dann rauszuarbeiten, wofür man steht.
Ja, ich glaube, sind jetzt ja alles sehr, sehr monetäre Gründe gewesen, die dann am Ende des Tages natürlich auch damit zu tun haben, dass Menschen von was leben müssen, die ihre Arbeit macht. Ich glaube, viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder auch Institutionen, für die ist der Zweck ja häufig etwas nicht Kommerzielles. Also im Sinne von mein Zweck ist es, meine Interpretation, meine Sicht auf etwas zu zeigen, meine Zusammenstellung, meine Interpretation oder dergleichen zu zeigen. Und dieses marktwirtschaftliche Aspekt schwingt immer mit, aber das wird dann manchmal auch sehr, sehr banal. Und ich glaube, dieser Zweck, dass die Menschen, das Publikum das Bild von mir hat, was ich gern produzieren möchte, das Bild, wie ich mich selbst sehe, auch das Fremdbild und Selbstbild eins werden. Das sind so ja diese Mittel und Wege, die da drauf sind. Und ich finde das immer sehr interessant, oder ich habe das mal irgendwie gelesen, das habe ich irgendwie so angenommen, aber so, dass man stärker wirklich überlegt, was ist Marke und was ist Marketing, was ist Markenführung und was ist Marketing. Marketing ist was sehr kurz gedacht ist, eine Markenführung, Marke ist was über Jahrzehnte geplant ist, etwas sich entwickeln kann, aber das setzt nicht auf einen kurzen Erfolg, sondern es setzt auf was Langanhaltendes, und es ist dieser Aspekt des Vertrauens, dass ich einfach weiß, ich kann derjenigen oder Vertrauen, dass ich da was qualitativ Hochwertiges erlebe, sehe, erfahren darf. Und das ist, glaube ich, so dieser Aspekt. Da gibt es so einen Claim, der das, finde ich, immer ganz gut zusammenfasst, von der York-Kinogruppe in Berlin, wo immer steht, im richtigen Kino bist du nie im falschen Film. Und das ist ja eigentlich dieses Versprechen, dieses Markenversprechen dieser York-Kinogruppe, die sagt, was wir aussuchen, ist richtig und es ist toll. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn ich zu Künstler XY gehe und er spielt vielleicht eine Interpretation oder ein Stück, was ich noch nie gehört habe, aber einfach vertrauen kann, weil ich dieser Künstlerinnenpersönlichkeit vertraue. Das ist so ein Ziel, was auch bei solchen Privatpersonen auftreten kann.
Ja, oder auch zum Beispiel, wie es bei Igor Levit ist beispielsweise, der ja auch Werte nach außen vertritt, ne? Der hat ja gesagt, ich will nicht nur der Mann sein, der die Tasten drückt, sondern der hat ja auch eine politische Botschaft und ein Anliegen, und da gibt es ja noch andere Hélène Grimaud beispielsweise, die Pianistin, die sich ja mit, glaube ich, mit ihrer, über ihre Beschäftigung mit Wölfen, die sie ja auch nach außen getragen hat, glaube ich, auch für den Tierschutz eingesetzt hat. Und da gibt es, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich noch andere Beispiele, auch kleinere.
Ja, ich glaube, die Gefahr ist, besteht darin immer, dass, also auf der einen Seite gibt es ja dieses Purpose-Driven, wertebasierte Arbeit, Werte voranstellen, die aber zu, natürlich Distinktionsmittel auch sein können. Im Worst Case, wie wir jetzt vor ein, zwei Wochen gesehen haben, wenn dann vermeintliche Werte genommen werden, um Ensemble auszuladen von Veranstaltungen, dass das auch ja Konflikte mit sich führen kann. Also das ist so, auf der einen Seite ist es schön, sich Werte zu geben und sie voranzutragen, aber man muss sich auch immer wieder abprüfen, ja, was bedeutet das in der Konsequenz und kann ich die Konsequenz aushalten und messe ich mit gleichen Standards? Ja, was sind wirklich Werte? Und es ist natürlich bei einer Einzelperson viel, viel einfacher, Werte zu haben, die unumstößlich sind, als bei einer Institution oder einer Gruppe von Menschen, die gewisse Werte haben, auf die man sich einigen kann. Es gibt ja, aber was das dann im Konkreten bedeutet, das ist sehr herausfordernd. Und kann natürlich manchmal auch die eigentliche Arbeit überdecken oder kann einen auch den Vorwurf bringen, mittelmäßiger, zweitklassiger Musiker, Musikerin zu sein, die sich nur profiliert über eine Politisierung ihres Auftretens oder einer Kontextualisierung, die vielleicht gar nicht dem beiträgt. Also es bringt Herausforderungen mit. Es ist immer gut, Werte zu haben, aber die Konsequenz, die Werte mit sich bringen, muss man auch ehrlicherweise von Anfang an identifizieren und mit sich nehmen.
Aber wenn wir es nochmal auf künstlerischer Ebene denken, dass du sagst, das ist ja auch ein langfristiger Gedanke, dass ich glaube, auch gerade junge Leute erst so eher reagieren, ne, auf das so, ja, ich kriege dann Engagement hier oder da und dann höre ich mal, was die hören wollen und nicht, ich gucke, was ich spielen will und dann denen das so rum aufzäumen, weißt du, ich meine? Dass man da halt rechtzeitig überlegt, so was interessiert uns, was können wir gut, mit welcher Literatur wollen wir uns oder welcher Art zu spielen wollen wir uns widmen und wie bringen wir das rüber und dann so eine gewisse Linearität und Kontinuität reinzukriegen ohne ein Veränderungsverbot.
Total, und ich glaube, das merke ich in meiner Arbeit mit jungen Musikerinnen und Musikern, dass die natürlich aus einer Schule kommen, wo zu Beginn steht, etwas so gut wie möglich zu reproduzieren, was immer gespielt wurde, wie es immer gespielt wurde. Und es eigentlich so deine eigene Persönlichkeit, Identität hinter dem Werk zurücktritt. Das ist ja erstmal am Anfang, muss man das perfekte künstlerische Spielfähigkeiten entwickeln. Und es geht gar nicht so um deinen individuellen Zugang, den einzigartigen Zugang. Und wenn man oder wenn ich dann in den Kontexten so frage, so, warum macht ihr das? Wofür macht ihr das? Wie wollt ihr gesehen werden? Auf die Fragen seltene Antworten kommen, weil das Fragen sind, die in ihrer Welt nicht stattgefunden haben. Wenn ich Menschen sehe, die Pop-Rock-Musik machen, Unterhaltungsmusik, Jazz, da ist es ein ganz anderes. Dann ist es ein ganz anderes. Ich drücke meine Persönlichkeit aus. Aber das erlebt man später bei etablierten, gestandenen Musikerinnen und Musikern, die natürlich ihren eigenen Ansatz haben, natürlich ihre eigene Sichtweise haben, die sie durch ihre Art und Weise des Spielens zeigen wollen. Aber zu Beginn hat man so das Gefühl, die Fähigkeiten entwickeln sich schneller als die Persönlichkeit. Und das ist so ein Stück weit dieses, und da muss man dann wieder hinterherrennen und sagen so, ach stimmt, das muss ich erstmal machen. Und diese Courage auch zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt nicht diese Wege, die ich gehe, obwohl sie so einfach wären, aber weil sie nicht meine Identität schärfen, zuspitzen, so, sondern weil ich einfach auch Geld brauche und Engagement brauche und ich einfach mal auftreten möchte. Das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Aber ich glaube, so diese Unfähigkeit, über sich selbst zu sprechen, das ist so eine Sache, die gerade bei jungen Musikerinnen und Musikern mir aufgefallen ist. Und dass man da viel Arbeit braucht, so zum Herauskitzeln.
Ja, was wäre denn der erste Schritt für so junge oder Normalo-Musiker, wie ich sie immer nenne, um dem näher zu kommen. Ich weiß, du hast da eine Methode im Petto.
Da muss ich jetzt überlegen, was du gehört hast.
Warum frage ich dich das?
Warum? Ja, natürlich. Also es gibt ja natürlich verschiedene Sachen. Ich glaube, so dieses, wie du schon richtig sagst, so dieses adaptiert vom Golden Circle, warum mache ich etwas? Warum bringt mich das voran? Warum stelle ich mich überhaupt auf die Bühne? Warum habe ich genau dieses Stück ausgewählt? Warum spiele ich dieses Instrument? Warum interpretiere ich es, wie ich es interpretiere? Also diese zentralen Warum-Fragen. Es gibt doch immer so dieses, wenn ich es nicht fühle, es ist nur Rauschen. Also dieses also diese deine eigene emotionalen Zugang. Und gleichzeitig finde ich es auch total wichtig, dieses, um das erstmal sich zu verorten, einfach auch mit Menschen darüber zu reden, wie sie einen sehen. Also wie sie einen sehen, wenn sie mich bei einem Vorspiel hören oder in einem Konzert kommen oder meine Kommunikationsmittel sehen. Wenn sie mich jetzt nicht kennen würden, was für ein Bild würden sie von mir als Künstlerin oder Künstler erwarten? Und das soll nicht so kokettierend wirken, das muss ich den Leuten auch sagen. Ich frage dich jetzt nicht, damit du mich lobst, aber dieses, wie wirke ich, welchen Eindruck habe ich, mache ich auf dich? Oder sich selbst mal aufzeichnen bei einem Konzert und sich dann mal kritisch anschauen und zu sagen, okay, wie komme ich rüber? Wirklich distanziert, wirklich nahbar, wirklich kühl, ist es eher warm? Welches Licht existiert zum Beispiel? Wie ist der Raum? Wie ist der Klang? Und es sind ja so Details. Wie trete ich auf? Wie trete ich ab?
Was habe ich angezogen?
Was habe ich angezogen? Super viele Details, die natürlich in gewisser Weise darauf einzielen sollten, warum ich etwas mache. Also warum ich diesen Job mache, den ich mache. Ich meine, das ist natürlich so, gleichzeitig kenne ich auch die Antwort von jungen Musikerinnen und Musikern, die sagen, naja, ich habe mein Leben nichts anderes gemacht, deswegen mache ich das. Oder ich muss Geld verdienen. Oder mein Opa hat das schon gemacht, jetzt mache ich das halt auch. Das ist Familientradition. Aber ich merke das immer auch so offensichtliche Warums. Also es gibt ja super viele Entscheidungen, die man im Leben trifft, die vielleicht viel einfacher gewesen wären, als ein Profi-Musikerin oder Musiker zu werden. Warum? Also warum habe ich das gemacht? Und das ist, glaube ich, so dieses, was teilweise schon fast Psychologisches hat, da sich da hinzusetzen. Und es kann auch ein sehr, sehr intimer Akt sein, dass man das eher mit sich selbst ausmacht, sich hinsetzt. Und manchmal hat man für das Warum auch keine Worte, sondern eher Klänge, Farben, Vorstellungen, Bilder als ein konkretes Wort. Und
aber nur, dass man auch vielleicht den Menschen, die hier zuhören, was mitgibt, ne? Also ich weiß, dass wir beide damit arbeiten, sehr viel aufzuschreiben dann. Und das kann man dann ja auch für sich tun und muss es nicht coram publicum machen. Also dazu rege ich dann an, ne? Ich kenne diese Antwort auch, ja, ich mache Musik, weil ich Musik liebe. Und dann sage ich, ja, aber musst du es ja nicht als deinen Beruf erwählen, ne? Und dann tiefer zu graben und mal einen Schritt zurückzugehen. Und selbst wenn man es macht aus Familientradition, kann man da auch nochmal so Dinge freilegen wie, weiß ich nicht, mein Großvater war mein großes Vorbild oder ich hatte eine enge Beziehung und ich wollte gerne so sein wie der, vielleicht sogar auf ganz anderen Gebieten. Also wenn man dann im Coaching ist, dann kann man da auch schon so ein bisschen ran. Ich weiß auch, dass so in Beratungssituationen, wie du sie machst, dann da man auch rankommt, wenn Menschen offen dafür sind und wenn das Vertrauensverhältnis da ist, sich diese Fragen zu stellen. Aber die kann man sich natürlich auch für sich alleine stellen, ne? Oder Bilder malen. Also ich habe neulich nochmal, das war so schön, weil ich einen anderen Podcast von dir mir nochmal angehört habe, da hast du dieses gesagt, du hattest in der Schule die Aufgabe, Musik zu malen. Da habe ich gedacht, ach Mann, das kann ich ja auch noch mal mit meinen Studierenden machen, um einfach ihnen noch mal ein Gefühl zu geben, dass ja jeder Mensch Musik anders wahrnimmt, die Welt anders wahrnimmt, Personen sein Gegenüber anders wahrnimmt und das, also quasi, dass es da keine Wahrheit gibt. Und deswegen auch ganz, ganz, ganz viel Raum, den man ausfüllen kann. Mit was ganz Eigenem, ne? Also so, und das, da dachte ich, ah, super, schön, dafür hat sich dieser Podcast für mich schon gelohnt.
Ich glaube, es ist einfacher oder es wird offensichtlicher, wenn man über bildende Kunst redet, da fragt man sich ja immer, was hat der Künstler, die Künstlerin sich dabei gedacht? Aber das ist eigentlich eine total unsinnige Frage. Was macht dieses Kunstwerk, wenn ich es betrachte, mit mir selbst? Und das ist, glaube ich, sehr ähnlich mit diesen, wenn ich was höre, was assoziiere ich? Und das sagt natürlich super viel über mich, meine Persönlichkeit aus, weil meine Assoziation kommt aus durch meine Prägung und durch meinen Kulturraum, durch was ich gesehen, erlebt, gefühlt habe. Was wird da getriggert, wenn das irgendwie passiert? Es ist natürlich so, dass bei viel Musik, die sehr häufig gespielt wird, der Kontext bei Menschen schon klar ist, wenn sie Mahler-Symphonien hören, warum die so heißen, wie die heißen, bla bla bla. Aber ich glaube, dieser kindliche Zugang, also das ist das, was ich, glaube ich, damit damals meinte, mit mir diesem Bild malen. Und um die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es damals auch erzählt habe, und um das eigentlich zu beenden, ich habe dann was gemalt, ich weiß nicht, was es war, aber es wurde dann als falsch dargestellt. Das fand ich sehr lustig. Also als Kind fand ich das ganz schlimm, dass ich jetzt mir gesagt wurde, ich habe den Assoziationsraum nicht richtig erfasst. Aber das ist so dieses assoziative Rausgehen, was Klänge mit Menschen machen. Ja, das ist spannend. Aber das ist natürlich, wie du merkst, wir reden die ganze Zeit über Bilder, die entstehen und Situationen, die auftauchen. Und wir reden jetzt nicht über, ich muss was verkaufen. Aber das ist alles genau das, ist Marke, das ist Tonalität.
Ja. Naja, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen uns in die Richtung Verkaufen bewegen, Tickets verkaufen fürs Konzert, ja, das wollen wir ja alle letztlich. Und dann geht's ja darum, wenn man jetzt das schafft, so seine individuelle Stimme auf diese Art und Weise auch zu finden, vielleicht mit oder auch ohne Begleitung oder durch diese Gespräche mit auch Menschen, die einem wohlgesonnen und nah sind und gut kennen, dann hab ich das und habe eine Idee davon. Und dann geht's ja darum, wie kommuniziere ich das nach außen? Da kommst du ja auch ins Spiel. Und dabei nach außen kommunizieren fällt ja auch oft das Wort Authentizität, ne?
Ja.
Also die Frage, wie kann ich meine individuelle Marke gut kommunizieren? Oder wo fange ich dann an erstmal?
Ja, also Authentizität ist ja, das hatte ich eigentlich schon mal kurz gesagt, wenn dieses Selbstbild mit dem Fremdbild übereinstimmt. Das heißt, wenn das Bild, wie ich gesehen werden will, mit dem übereinstimmt, wie ich gesehen werde. Und das ist, dann wirkt es authentisch, dann wirkt es glaubhaft, dann wirkt es wahrhaftig, aber dabei geht es nicht um Echtheit oder so. Das ist weil Authentizität in dem Kontext ist immer was Konstruiertes, weil es natürlich inszeniert wird. Und so ein großes Missverständnis, dass immer so authentisch gedacht wird, dass es dann das wahr, also dass es so wirklich echt ist. Aber ich glaube, die Frage ist ja immer erstmal so, okay, zum ersten Punkt dieser Selbstverortung, wie möchte ich gesehen werden, welches Bild möchte ich produzieren? Und dann zu fragen, okay, über welche Codes, visuelle Sprachen, Design, Texte, wird dieses Bild in dem Kulturraum, in dem ich mich bewege, ja, erweckt. Also wo wird das getriggert? Und es ist sehr unterschiedlich wie mit diesem Kulturraum, weil es, wie gesagt, wieder um gemeinschaftliche Kontexte geht, um Sozialisierung, die da auftauchen. Aber ich nehme zum Beispiel immer, wenn ich mit Studierenden arbeite, zum Beispiel 4 Pianisten, also 2 Pianisten oder 3 Pianisten, eine Pianistin mit und zeige ihnen Bilder, wie sie sich selbst in ihren Kommunikationstools verkaufen. Und es sind 4 komplett verschiedene Bildwelten und es sind alles 4 Pianistinnen oder Pianisten. Mhm. Und dann frage ich so die Studierenden, was sie so assoziieren, was diese Person für Musik macht oder wie sie sie reproduziert oder was ihr eigener Ansatz dazu ist. Und es kommt hinzu, dass es meistens sind 4 sehr bekannte Menschen. Das heißt, es ist bekannt, wie sie interpretieren. Aber sie merken natürlich schon, dass eine ganz andere Stimmung entsteht bei den Bildern. Also ich mit einer ganz anderen Haltung letztlich schon da reingehe. Also wenn ich so ein Plakat sehe mit so einem Bild, erwarte ich was anderes, als wenn ich so ein Plakat sehe mit so einem Bild oder so einem Werbebild. Und es geht ums Erwartungshaltung, Erwartungsmanagement, eine Einlösung von dem, was ich natürlich auf einer Bildsprache sehe, dann auch im Konzert oder in der Aufführung. Und diese Sache zu steuern und zu inszenieren, das ist natürlich so eine, ja, in gewisser Weise eine Kunst, und auch geht es natürlich auch um Aufmerksamkeit, aber es geht halt auch in gewisser Weise um das Gefühl haben, dass man selbst die Person ist, die in dieser Kommunikation dargestellt wird. Also es ist dieses, wie ich gesehen werden will, auch das ist, wie ich auf diesen Bildern dann auftauche, und dass ich nicht mich verkleidet fühle oder irgendwie unwohl fühle oder falsch verstanden oder im falschen Kontext gesetzt. Also das ist damit auch gemeint, ja.
Da fällt mir so als kleine Nebenbewirkung ein, dass natürlich auch, wenn man überlegt, wo man was spielt, das gehört auch mit zur Marke, ne? Also so, welche Räume suche ich mir aus? Sind die eher ungewöhnlich oder sind es ganz normale Konzerträume? Das sagt ja auch was darüber aus, welchen Kontext ich gerne um mich herum habe, ne?
Total. Wenn man es richtig runterbricht, fängt schon an mit dem Moment, wenn mein potenzielles Publikum die Haustür verlässt. Was es für eine Erfahrung hat, zu dem Saal zu kommen, was es zu dem Ort zu kommen, was es für Momente antrifft und so weiter. Es bringt ja alles für das Gesamterlebnis etwas mit in diesem Moment. Und das finde ich ja ein Riesenpotenzial in der performativen Kunst. Das ist so eine unmittelbare gemeinschaftlichen Moment, der Aufnahme gibt, des Sehens, des Erlebens. Da sitzt jetzt niemand in Jogginghose auf dem Sofa, sondern sitzen alle in einem Saal oder in einem Raum und hören sich etwas gemeinschaftlich an. Also ich kann auch als Künstlerin oder Künstler sehen, in was für einer Stimmung die Menschen sind, was für einer, ja, wo wir uns hier befinden. Das ist schon was anderes. Das ist bei vielen Kunstformen jetzt nicht unbedingt so.
Ja, ein großes Thema.
Großes Thema, ja, es ist ein bisschen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, es ist ja so dieses Alldurchdringende von Marke. Das ist ja, glaube ich, das, was ich so versuche zu sagen. Das ist so ein, deswegen mag ich dieses Thema auch so, weil es so ein, selbst wenn man sich dagegen wehrt und selbst wenn man dagegen sagt, so, oh, Marke, Verkauf, Kommerz, finde ich alles blöd. Alles in unserer Welt funktioniert über Bilder und Vorstellung, und diese Vorstellungen sind Marken, so.
Ja, und sich eben klar darüber zu machen, dass man, ob man will oder nicht, ein Bild von sich nach außen natürlich projiziert, ne? Und dann ist es ja doch schöner, man überlegt sich, zumindest wenn ich in meiner Rolle als Künstlerin, wie dieses Bild aussehen kann, ne? Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass gerade in Social Media viele junge Menschen dann irgendwie das ein bisschen missverstehen und meinen, so nahbar zu sein, heißt auch zu viel, also sehr viel von sich preisgeben. Das ist ja auch, das ist, finde ich, auch nochmal ein großes Risiko, ne? Gerade bei Social Media, wenn man sich nicht klar darüber ist, was man überhaupt zeigen will oder sollte, um den Sinn zu erfüllen. Ja, das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig.
Ich gebe dir einen Tipp manchmal auch mit, dass es eine Differenz geben sollte zwischen der eigenen Persönlichkeit und der Künstlerin-Persönlichkeit. Dass es nicht dieselben Personen sind. Also natürlich sind es dieselben Personen, aber gerade im Social-Media-Bereich ist es einfach sehr schwierig, damit umzugehen, wenn negatives Feedback kommt, oder teilweise geht es ja nicht immer um die Leistung des Feedback, was im Social-Media-Bereich ist. Da geht es dann so, was hat die denn an? Oder wie sieht die denn aus? Oder was ist da denn auf dem Kopf passiert? Oder wie? Also es sind ja Kritikpunkte, die manchmal gar nichts damit zu tun haben, wie die Performance ist. Und ich glaube, man muss sich davon irgendwie versuchen zu differenzieren, also ein bisschen zu distanzieren, Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, das ist eine Sache, die ich produziert habe, die hier steht, die performt, die vieles von mir hat, aber wo auch eine Differenz besteht und wo ich mich abgrenzen kann, wo ich sagen kann, den lasse ich hier stehen. Und das ist vielleicht auch wieder bei dem Begriff Kleidung und so natürlich was ganz Gutes, wenn man sich verkleiden, also nicht verkleiden im Sinne von, ich bin ein Clown, aber verkleiden im Sinne von, ich kleide mich anders, als es in allgemein mache. Das ist natürlich der Vorteil von Schauspielern auf Bühnen oder Operndarstellerinnen, Darstellern, dann hat man aufwendiges Kostüm und es gibt eine Unterscheidung. Als in der Musik jetzt, wo ich immer als Person auch irgendwie mit der Ehe auftrete.
Das ist ja dann vielleicht auch nochmal so ein kleines Plädoyer für für Bühnenkleidung, also zu sagen, ne, also so früher wollte man dann ja, oder fragen ja, ach, warum müssen die dann immer alle so schwarz angezogen sein, ne? ist ja egal, ob es schwarz ist, aber es ist ein klares Zeichen. Also ich ziehe mich so an, wie dann in dem Moment die Vereinbarung ist, wie Musiker auf der Bühne auftreten möchten oder sollen. Das kann ja aussehen, kann ja auch grün oder blau sein, aber jetzt ist es halt schwarz. Das sagt was aus und das hilft einem ja auch total, dass man weiß, okay, so jetzt bin ich nur Musikerin.
Ja, also ich wollte gerade sagen, deswegen ist wahrscheinlich auch eine Geschichte heraus, der Frack, das Gegenstand, des, was eigentlich nicht super viel Bewegungsfreiheit gibt, aber was einen immer wieder daran erinnert, eine gewisse Form auch zu haben und nicht diese es ist nicht alles entspannt und locker, sondern es ist auch ein bisschen on point, Anspannung und raus damit. Gleichzeitig würde niemand in seiner Freizeit einen Frack anziehen und durch die Gegend laufen, bei Rewe einkaufen oder so. Also
ja, in Berlin vielleicht schon, aber
ja, das ist so schon.
Nein, in der Regel nicht.
Ja, außerhalb des Kontextes. Konzert.
Was denkst du, woran kann man merken, wenn man anfängt, sich zu verbiegen?
Ich glaube, das fühlen Menschen eigentlich doch sofort. Also wenn sie das Gefühl haben, das bin nicht ich, das ist vielleicht auch Problem haben, sich anzuschauen. Also im Sinne von, ich nehme etwas auf und mir fällt es sehr, sehr schwer, mich selbst anzusehen. Also es gibt natürlich verschiedene Gründe, die da irgendwie damit zu tun haben. Aber ich glaube, so dieser Moment von, ich fühle mich eigentlich nicht wohl. Also ich fühle mich eigentlich nicht wohl damit, wie ich jetzt hier auf der Bühne stehe oder dass ich überhaupt auf der Bühne stehe. Das sind so Momente, wo man es, glaube ich, so ganz eindeutig merkt. Und vielleicht auch, wenn man merkt, dass über einen geredet und geurteilt wird, wie man das eigentlich gar nicht möchte, wo man sich selbst nicht sieht, dass man das Gefühl hat, das ist vielleicht falsch angekommen, vielleicht renne ich in eine falsche Richtung. Also es ist sehr diffus. Ich würde jetzt mal behaupten, man spürt es.
Aber das kann, ich glaube auch, ne? Also das soll nochmal ganz klar die Ansage sein, Leute, wenn ihr euch unwohl fühlt, dann denkt nochmal nach, ne? Und geht dem auch nach. Und das, ich finde, das darf man auch nicht ignorieren, weil daraus entsteht ganz viel Schmerz. Kann auch Krankheit daraus entstehen und das ist einfach nicht gut. Und das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich kann ich meine Marke verändern im Laufe der Zeit, wenn du auch sagst, es ist eine langfristige Sache?
Total. Also es ist ja eine Entwicklung, eine Marke ist ein lebendes Objekt, das ist jetzt nichts Statisches, was irgendwann mal festgeschrieben wird, sondern eine Marke existiert ja auch immer im Kontext und Dialog mit seiner Umwelt oder ihrer Umwelt. Also es ist ein Moment, wo man wirklich merkt, okay, ist es irgendwie noch der Mensch, die Person, die Künstlerin-Persönlichkeit, die ich sein möchte, oder ist es vielleicht schon jemand ganz anderes? Und gleichzeitig finde ich, wenn man jetzt sagt, sich eigentlich gesagt, eine Marke führt man über Jahrzehnte, dass man natürlich mit Anfang, Mitte 20 eine andere Person ist als Mitte 60 und dann auch diese Markenführung in diese Richtung gehen sollte. Ich finde es sehr interessant, es gibt so Marken, die total mit Zeiten verbunden sind, also die so eine Zeitlichkeit haben und dann irgendwie sich überlebt haben und irgendwie das Gefühl haben, die haben sich nicht weiterentwickelt. Das sagt man ja manchmal so auch. RCS hat sich nicht weiterentwickelt und ist irgendwie stehen geblieben an einem Verständnis oder an einem Punkt. Und das heißt nicht, dass ich jedes Jahr irgendwie jemand Neues sein muss. Heißt nicht, dass ich auf Teufel komm raus mich verändern muss, aber da geht es wieder um Authentizität. Also ich glaube, so dieses, wie ich mit meiner Kunst gesehen werden will, ändert sich ja auch immer. Und Künstlerinnen und Künstler haben ja in ihrem Leben verschiedene Epochen, verschiedene Zeiten, verschiedene Sachen, die sie spielen, hören, machen wollen, die in ein paar Jahren wieder was ganz anderes ist. Und in gewisser Weise muss sich so eine Marke, so ein Bild auch dahingehend immer mit wandeln und weiterentwickeln.
Und das darf man auch.
Ja, unbedingt. Schön. Ja. Das sollte man noch machen.
Ja, und du bist ja Strategieberater auch. Wie komme ich denn jetzt an eine Strategie? Also wie, wenn ich jetzt, um nochmal bei dem Beispiel zu sein, ich bin jetzt Sängerin und habe einen Leadpartner oder Streichquartett. Und ich habe ungefähr eine Idee, so wie tüte ich da eine Strategie ein?
Also eine Strategie ist ja ich habe einen Startpunkt, es gibt ein Ziel, was ich formuliere, und wie ich von Startpunkt zum Ziel komme, ist meine Strategie. Das ist für mich immer so ein Bild zu zeigen, was überhaupt eine Strategie ist. Es ist der Weg am Ende des Tages, wie ich mein Ziel erreiche. Und da heruntergebrochen kann ich mir schon vorstellen, dass dann so eine Verbildlichung dahin führt, und Strategie ist dann auch sehr langfristig gedacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe jetzt mein Duo gegründet, ich bin zu zweit, und das Ziel ist zum Beispiel, ja, dass man sich etabliert, dass man in der Region angefragt wird, dass man vielleicht im deutschsprachigen Raum angefragt wird, oder dass man jetzt, man kann auch ganz klare Kennzahlen dahinter setzen, und dann zu überlegen, okay, wie erreiche ich dieses Ziel? Das kann man erstmal in kleinere Ziele aufteilen, dass man jetzt sagt, okay, ich will erstmal bei einem Konzert gebucht werden, ich will eine gewisse Reichweite in meinen sozialen Kanälen haben oder eine gewisse Anzahl an Newsletter-Empfängern, ich will vielleicht mein erstes Konzert mal gespielt haben, ich will das Ziel haben, das und das Repertoire aufgebracht zu haben. Und diese einzelnen kleinen Zwischenziele, die machbarer sind, die klarer werden, das ist schon mal so eine erste strategische Überlegung, große Ziele, kleinere Ziele zu untersetzen und eigentlich in so kleine Ziele zu teilen, dass sie für mich vom Startpunkt, vom Jetztpunkt erreichbar sind. Und dann immer Schritt für Schritt weitergehen, weil meistens ist dieses Endziel total überfordernd für Menschen, weil die natürlich sagen, boah, Mammutaufgabe. Aber so dieses Untergliedern als Differenzieren, das Aufteilen in Unterziele, in machbare Ziele, das ist zum Beispiel eine Strategie, die da sehr sinnvoll ist, und auch diese Aufteilung der Ziele nach diesen SMART-Regeln, also dass sie spezifisch, messbar, erreichbar sind, zeitlich begrenzbar sind und dass sie auch überhaupt, ja, wie sagt man, in gewisser Weise attraktive Ziele sind. Also dass sie überhaupt Ziele sind, die ich überhaupt erreichen will. Ich meine, ich kann mir Ziele stellen, die aber überhaupt nicht attraktiv sind für mich als Person oder als Marke. Und diese Aufteilung in Unterziele, in machbare Ziele, ist natürlich erstmal so eine strategische Herangehensweise, die da sich eigentlich immer ganz gut hat. Gleichzeitig finde ich es auch immer wichtig, sich immer wieder selbst dazu überprüfen, in iterativen Prozessen zu überlegen, bin jetzt gelaufen und gelaufen und gelaufen, laufe ich eigentlich noch in die richtige Richtung, geht es eigentlich noch dahin, wo ich will, oder bin ich irgendwo falsch abgebogen, oder überlege ich nochmal, und dann kann ich auch die Strategie vielleicht nochmal nachjustieren, hätte ich das vielleicht irgendwie anders machen sollen, also auch immer so nochmal einen Rückblick zu wagen, also weil Ziele liegen natürlich vor einem oder einer, aber Ziele sind natürlich auch eine Orientierung, aber gleichzeitig auch Zwischenziele sind auch immer wieder Meilensteine, oder Meilensteine sind auch immer wieder Zwischenziele und Möglichkeiten, zurückzublicken, kurz zu überlegen, ist es das, was ich will? Und jede Kleinigkeit auf diesem Weg dann auch zu sehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will dieses Konzert spielen, was für Bilder habe ich, was für ein Repertoire habe ich? Diese Sachen auch schon alle mitzudenken und ganzheitlich das ist irgendwie wie vorzustellen. Und manchmal finde ich es auch ganz gut, sich in die Position hinein zu versetzen der Menschen, die am Ende zum Beispiel, wenn mein Ziel ist, ein Konzert zu spielen, oder mein Ziel ist, dass Leute auf meine Webseite kommen in 2-3 Jahren, und mit was für einem Gefühl sollen die mein Konzert, auf meine Webseite oder mein Newsletter oder mein Social Media Kanal verlassen? Was sollen sie sehen? Was sollen sie für eine Empfindung haben? Und das versuchen, so konkret wie möglich zu machen. Also so, je konkreter, je einfacher wird es in den Momenten sein. Mhm. Kurzer Abriss.
Ja, aber was ich ganz interessant finde, ist halt, dass es so Strategie, kann ich mir vorstellen, dass dann auch manchmal Menschen denken, oh, ich muss jetzt jemanden zu etwas kriegen. Ja, nee, Strategie ist so ganz was anderes. Und ich überlege mir, wie komme ich dahin? Ja, wie erreiche ich meine Ziele? Und meine Ziele sind ja im Grunde genommen positive, gute Ziele, menschenfreundliche Ziele. Man will ja was ganz Tolles, nämlich seine Musik unter die Leute bringen und Menschen beschenken damit, ne?
Ja.
Und die Strategie ist halt sozusagen, wie komme ich dahin? Und du hast ja eben auch schon erwähnt, also Website, Social Media. Wie finde ich mich denn da zurecht? Das höre ich halt auch oft in meinen Seminaren. Ja, was soll ich denn machen? Brauche ich eine Website und was soll ich posten? Das sind sozusagen die die häufig gestellteste Frage. Plus, gibt es eigentlich Alternativen?
Ich glaube, das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen mit dem Thema Strategie als Begriff, was vielleicht greifbarer dann ist, eine Strategie zu unterteilen in Strategie und Maßnahmen. Also Maßnahmen als Begriff finde ich manchmal nochmal zu sagen, okay, welche Maßnahmen tragen meiner Strategie zu? Und die Maßnahme könnte jetzt vielleicht um die Social Media und um diese Brücke nochmal zu bilden, was du gerade gefragt hast, einzugehen. Also brauchen tut man erstmal gar nichts. Also es ist keine Notwendigkeit, irgendwas zu kommunizieren, außer ich habe ein gewisses Ziel, was ich erreichen möchte. Also es gibt nicht diese Selbstverständlichkeit von Kommunikation. Wenn ich aber ich als Solokünstler oder Ensemble erfolgreich sein möchte oder Solokünstlerin, muss ich kommunizieren. So. Und die Frage ist natürlich, welche Art und Weise der Kommunikation liegt meiner eigenen Persönlichkeit am nächsten. Also es ist natürlich so, super viele Leute hängen auf Social Media ab, aber nicht viele Leute können wirklich gut Social Media Content produzieren. Und das ist, glaube ich, so dass der große Herausforderung. Und ich finde mal, es gibt nichts Schlimmeres als so eine gewollt gestellte, abgebrochenen Account, wo du merkst, oh, da hat jemand mal super viel Energie reingesteckt und dann fehlte die Zeit, das Leben hat sich geändert und dann dümpelt dieser Kanal da so hin. Insofern sollten Menschen immer gucken, was ihnen und ihrer eigenen Persönlichkeit naheliegt, was sie für einen Zeiteinsatz haben, wie viel Zeit können sie in Kommunikation stecken. Eine Webseite hat am Anfang mehr Aufwand, in der Betreuung ist es weniger, Social Media ist ein konstantes Betreuen, aber man kann mit weniger Aufwand viel, viel mehr selbst machen. Und noch ein Tool, was ich jetzt zuletzt immer mehr empfehle, ist ein Newsletter. Ich finde mittlerweile im Zuge von immer komplexer werdenden Algorithmen von Google und Social Media und jetzt mit KI ist ein Newsletter einfach ein extrem direktes Kommunikationstool, was durch keine, außer vielleicht ein Spamfilter, aber durch keine Filterblase durch muss. Also das ist einfach meine Art und Weise zu kommunizieren und das ist ein Tool, was, finde ich, unterschätzt wird häufig, wo ich auch emanzipiere. Und wenn ich 50 Abonnentinnen und Abonnenten nur habe, aber ich erreiche diese 50 Personen mehr, als wenn ich irgendwie 200 Followerinnen oder Follower auf Instagram habe, aber die nie was von mir sehen, weil der Algorithmus das nie ausspuckt.
Naja, plus, dass dir die Adressen gehören.
Genau. Und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, im Zuge von Datenschutz, wenn du dich für Newsletter-Tools entscheidest, die in Europa setzen, hast du natürlich auch ganz andere Menschen, die dir folgen, weil die sagen, okay, ich vertraue dem eher, als wenn ich jetzt irgendwie mich dann irgendwelchen Accounts anmelde oder nicht anmelde. Gleichzeitig gibt es aber auch im Social-Media-Bereich Strategien und Mittel, mit wenig Aufwand zumindest auffindbar zu sein und hochwertig zu wirken, ohne dass ich da jede Woche was positionieren kann, aber einfach nur um gefunden zu werden. Das geht ja auch. Gerade sowas wie Facebook oder dergleichen sind ja gute Webseiten, Ersatzplattformen, die einfach sehr viel bieten, wo ich aber jetzt auch überschaubar an Aufwand einstecken kann.
Darf ich einen kleinen Einwand geben?
Ja.
weil ich eigentlich dann eher davon abrate, weil beispielsweise, als ich bei den Berliner Philharmonikern gearbeitet hatte, hatte ich keinen Instagram-Account zum Arbeiten. Und wenn du jetzt sozusagen mit kleineren Veranstaltern zusammenarbeitest, dann haben die das vielleicht auch nicht. Und dann kann das sein, Kantor XY von Milchkanne so und so, wo halt immer schöne Konzerte sind, weil es da schön ist, der kann dann eben nicht gucken und der kann sich auch nichts runterladen. Deine Bio nicht, kein Bild, kein gar nichts von einem Instagram- oder Facebook-Account, so dass man es benutzen kann. Ne? Das war immer auch meine Herausforderung bei den Berliner Philharmonikern, gerade bei den KünstlerInnen, die dann nicht so bekannt waren, dass ich unheimlich Mühe hatte, an Material zu kommen, zum Beispiel. Und ich glaube, die Horde wird weiterziehen und dann musst du wieder umziehen. Deswegen rate ich eigentlich dann doch, auch wenn es oldschool wirkt, aber also sage ich auch dann, das ist jetzt meine Sicht aus meiner Lebenserfahrung, eine rudimentäre Website kriegt man heutzutage ja auch ganz gut hin und die erfüllt dann den gleichen Zweck.
Ich glaube, ich meinte damit mit diesem, man muss nicht kommunizieren, wenn ich kommunizieren will, auch wenn gar nicht mein Ziel ist, als Solokünstlerin oder Solokünstler irgendwie was zu machen. Natürlich ist es so, sobald ich als Privatperson in die Öffentlichkeit trete und ein Konzert zu spielen ist in die Öffentlichkeit treten, muss ich natürlich auffindbar sein. Aber wenn ich Tutti-Musikerin oder Musiker werden will, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die Notwendigkeit, irgendwas zu kommunizieren. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass Studierenden suggeriert wird, sie müssen sowas haben, einfach weil sie sonst nie was schaffen. Gleichzeitig habe ich auch schon die Stimmen gehört, dass es mittlerweile man zu Wettbewerben nur noch eingeladen wird, wenn man die gewisse Reichweite und Social Media Kanäle mitbringt. Das ist natürlich auch ziemlich ein grenzwertiges Vorgehen, was sich da entwickelt, weil auf einmal dann nur noch Reichweite über Inhalt, und das ist ja eigentlich das, was man immer schon Social Media und so vorwirft und was dem natürlich dann zuträglich ist.
Ja, habe ich auch schon gehört, dass man Ensemble-Gig nicht bekommen hat, weil sie kein Social-Media-Profil hatten. Und dann habe ich auch so gedacht, was ist das denn? Dann versuche ich die habe ich versucht zu trösten, indem ich gesagt habe, so Leute, was steckt dahinter? Ne? Also Veranstalter wollen gerne, dass ihr mithelft beim Tickets verkaufen und oder ne, den Termin unter die Leute bringen. Und wenn ihr ein Newsletter habt, dann könnt ihr auch sagen, hier, wir haben aber 100 Leute in unserem Verteiler, wir machen das so.
Ja.
Und dann kann man das auch entkräften.
Total. Ja, ja.
Das, und da sind wir wieder beim Sinn und Zweck und der Strategie und den Maßnahmen.
Ja.
Ne, das ist also das, dass man sich dann eben so überlegt, so was fällt mir leicht, finde ich wiederhole es nochmal, weil man es nicht oft genug sagen kann. Und wofür habe ich auch Zeit? Und was kann ich überhaupt schaffen? Weil sonst hat man irgendwann Burnout damit, ne?
Ja.
Wie kann ich denn messen, ob ich Erfolg habe mit meiner Marke und meiner Strategie?
Naja, es gibt so natürlich ganz klare Kennzahlen, wo man sagt, okay, wie viel Follower, wie viel Newsletter-Anmeldungen, wie viel Anfragen für meine Konzerte oder ja oder Bookings oder dergleichen habe ich mich. Das sind natürlich so sehr klar messbare Ziele. Aber das, was ich vorhin schon mal auch so mal so meinte mit dem Thema, mit den Menschen in Austausch kommen, die meine Konzerte besuchen und zu fragen, wie komme ich rüber, wie wirkt es für dich? Also wird das erreicht, was ich möchte? Also es ist eher dann so, es gibt so quantitative und qualitative Sachen. Dieses qualitativ einfach auch zu sagen, Kommentare, Feedback einzuholen, wie fandest du das, nachzufragen, Menschen auch. Und das kann auch Erfolg sein, wenn ich es schaffe, 2 Leute zu überzeugen. Das ist ein genauso Erfolg wie 2000 mehr Follower oder dergleichen, aber es ist eine andere Qualität, ja.
Mhm. Dass man da nochmal diese 2 Brillen, 2 verschiedene Brillen aufsetzt, ne? Ja. Und so aus deiner Erfahrung, wo siehst du denn die größten Hürden, wenn Leute so zu dir kommen? Also wo arbeiten sich die Menschen am meisten ab?
Ja, sie möchten sich eigentlich gerade nicht damit beschäftigen. Also es ist
ja
Arbeit. Das andere ist lästig. Das habe ich gehört, das muss ich jetzt machen. Und das ist irgendwie so eine, das ist so die Motivation dafür zu kriegen, dass man auch wirklich darauf Lust hat und das irgendwie zu machen und nicht das als so eine Pflichtklotz am Bein irgendwie betrachtet, ja.
Ja, und das ist auch eine endliche Aufgabe.
Ja,
sie ist nicht endlich, aber die einzelnen Bestandteile sind.
Ja, beziehungsweise ist am Ende des Tages das natürlich nie losgelöst voneinander betrachtet werden sollte. Ich glaube, es ist ja immer diese Vorstellung, das eine hängt so als Anhang irgendwie so, nee, es ist alles, was du machst, ist Teil des ist schon. Und das ist, glaube ich, dieses ganzheitliche Verständnis klarzumachen. Und sich auf den Prozess einzulassen. Das merke ich auch immer mehr, dass es Menschen dann doch irgendwo, weil sie was gelesen haben, dann kommen oder Institutionen und denken genau, wie es läuft, um genau zu wissen und dann dem Prozess nicht zu vertrauen. Aber dass man sich auch mal so drauf einlässt, wie Sachen laufen und auch anders sein können.
Hm. Wow. Ja, ich glaube, das war eine Menge, was wir hier besprochen haben jetzt. Ich habe eigentlich auch noch mal 3 Fragen kurz und bündig beantwortet. Als kleine wie nennt man das? Kategorie? Nee, wie heißt das jetzt das Wort? Weiß nicht. Pass auf, aber du hast eigentlich es schon gerade gesagt. 3 Tipps für alle, die sich mit ihrer Marke beschäftigen wollen. Wäre die erste meiner 3 Fragen.
Ich habe jetzt zu viel gesagt.
dass du nicht weißt. Also nee, aber
das erstmal diese Frage, warum mache ich das? Wie viel Zeit kann ich da rein investieren? Und was ist überhaupt mein Ziel? Also das ist, glaube ich, so vielleicht diese drei Fragen ehrlich zu beantworten. Und eine Woche hat nur 7 Tage und Tag hat nur 24 Stunden. Und am Ende des Tages ist es halt einfach auch wichtig, dass das, was ich mache, halt vor allem auch gut ist, also eine gewisse Qualität an Tag lege und lieber weniger machen und dafür gut, als zu viel zu machen. Lieber nur einen Kanal haben, den gut haben. Lieber einen Post mal weglassen, lieber eine Mail mal weglassen und dafür das nächste Mal wieder mit mehr Inhalten kommen. Also wirklich da auch sich zu überlegen, qualitativ hochwertig zu kommunizieren. Das waren jetzt wahrscheinlich mehr und weniger Tipps, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall gute. Genau, 2 Dinge, die oder beziehungsweise 2 Fehler, die man vermeiden sollte.
Ich glaube, ein Fehler ist es, Trends hinterher zu rennen, bei denen man sich nicht selbst wohlfühlt. Also einfach nur, weil man das Gefühl hat, gerade im Social-Media-Bereich, das sind gerade Trends, das geht gerade ab und so weiter. Da irgendwas zu produzieren, einfach nur um Trend nachzurennen, was dann aber überhaupt nicht innovativ oder inspirierend oder man sich selbst irgendwie dabei verliert. Das ist, glaube ich, so ein Fehler, den ich vermeiden würde zu machen. Und ein Fehler, den ich auch nochmal häufiger sehe, ist es, alles tot zu erklären. Also alles 1000-mal in verschiedensten Ausführungen immer wieder erklären, sondern auch sparsam manchmal umzugehen, dem, was ich sage und wie ich es sage, sondern eher wieder die Qualität wirken zu lassen.
Und die letzte Frage, verrätst du uns dein Warum als Berater?
Ich glaube, dieses Warum finde ich super spannend, weil ich das Gefühl habe, ich möchte dieser diffusen Gefühlswelt, die in jedem Menschen drin ist, wenn er sich mit Sachen auseinandersetzt, mit Institutionen, Künstlerinnen und Künstlern, Marken und so weiter, zu Papier zu bringen und irgendwie herauszulocken und es irgendwie zu darzustellen, weil am Ende des Tages gibt es da immer eine spannende Geschichte, warum ich mich für was entscheide oder warum Sachen gesehen werden wollen und nicht. Und gleichzeitig mag ich es sehr gerne herauszuarbeiten, was Marken, Menschen einzigartig macht und mit ihnen zusammen diesen Weg zu beschreiten und da was zu bauen und auch so ein bisschen dieses psychologische Arbeiten. Das finde ich schon immer sehr, sehr spannend, weil man natürlich immer mehr erfährt, was am Ende dann wirklich zu sehen ist, aber einfach diesen Weg dahin zu gehen und das man am Ende des Tages Ergebnisse oder Produkte oder Veranstaltungen oder was auch immer am Ende steht, aber etwas hat, was nie egal ist. Das ist für mich immer so das Wichtigste, was zu zeigen, was nicht egal ist, sondern was Menschen bewegt oder irgendwie das gut oder schlecht finden, ist egal, aber Hauptsache nicht Gleichgültigkeit. Das ist so für mich auch dieses, warum ich das mache.
Was für ein schönes Schlusswort. Danke dir dafür und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast hier.
Danke für die Möglichkeit und für die Einladung und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es sind ja auch immer wieder Prozesse der Reflexion für mich über das, was man eigentlich macht und tut und gleichzeitig vielleicht so als kurzes Schlussgedanke möchte ich eigentlich immer gern mehr Menschen an die Hand geben, aber ich habe so das Gefühl, das ist immer so individuell und einzigartige und Arbeit mit sich selbst und dass man da wenig pauschal immer schablonenartig vorgeben kann.
Ja, aber wir können ja sozusagen einen Wegweiser hin einrammen. Okay, dann mache ich jetzt mal hier Schluss.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Infos und Links zu Tim findest du wie immer in den Shownotes. Das Thema Marke und Positionierung ist ein häufiges Anliegen, mit dem MusikerInnen in meine Einzelberatung kommen. Oft fällt es ihnen schwer, das Einzigartige an der eigenen Persönlichkeit oder ihren Projekten selbst zu erkennen. Oder sie brauchen noch etwas Hilfe dabei, das in passende Worte zu fassen. Wenn es dir auch so geht und du auf der Suche nach Unterstützung bist, schau dich gerne auf meiner Website um. Da findest du alles zu meinen Coaching-Angeboten. Und hör auch gerne in die Podcast-Folge, wie und warum du dein Profil und deine Positionierung schärfen solltest. Ich verlinke sie auch in den Shownotes. Natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und dafür danke ich dir sehr.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schöpfe aus dem Vollen und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.